habe ich ein Thema, wie Gott uns die Augen öffnet, wie uns sehend macht, wie uns hörend macht, wie uns glaubend macht und so weiter. Gott will unsere Augen und Ohren und unser Herz, unsere Sinne, alles will der Herr aufmachen. So wie eine Blume, so wie diese Sonnenblume hier, so richtig aufgehen. Weil, mir gefällt es an der Sonnenblume 1, die dreht immer sich mit der Sonne, die geht immer mit der Sonne rum. Also, das ist nämlich das Schöne dabei, wir gehen auch nach dem Herrn. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen werden wir ein tolles Thema haben, ein starkes Thema, ein ermutigendes Thema haben. Werde ein Möglichkeitsdenker. Wenn du mit dem Heiland gehst, da siehst du nur Möglichkeiten. Da kannst du nicht Pessimist sein, dann wirst du ein Optimist. Du wirst gläubig werden und du sagst, bei mir, mit Gottes Hilfe geht's weiter, geht's vorwärts. Dann am Mittwoch werde ich über den Segen Gottes sprechen. Sei dabei. Wie wird man gesegnet? Weißt du, der Segen Gottes ist etwas, das einen verfolgt. Und gegen den Segen Gottes ist kein Kraut, auch kein Unkraut. Nichts ist gewachsen. Gegen den Segen Gottes. Halleluja. Dann am Freitag, so Gott will, und wir leben nächste Woche. Gott gibt uns immer das Richtige. Bringt uns mit den richtigen Menschen zusammen. Gibt uns die richtigen Gedanken. Gibt uns die richtige Inspiration und die richtige Orientierung, den richtigen Impuls. Aber das fängt alles mit der Predigt von Sonntag an, werde ein Möglichkeitsdenker. Lass dich von Gott inspirieren und ja, von Gott auf den richtigen Dampfer bringen, dass du mit dem Herrn gehst. Dann werde ich am Samstag, nächsten Samstag, so Gott will und wir leben, darüber sprechen, verstehe die Zeichen der Zeit. Auch ein bisschen politisch. Weißt du, eigentlich, wenn ich nicht Christ geworden wäre, wäre ich Politiker geworden. Da habe ich so viel Spaß und einfach, ja, etwas zu verändern. Aber ich denke, dass ich als Prediger mehr verändern kann wie ein Politiker. Preis dem Herrn. Die Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die empfange ich von Gott und gebe ich einfach weiter. Verstehe die Zeichen der Zeit. Wir leben in der Endzeit. Das, was jetzt mit Trump und mit Putin passiert, dass die auseinander dividieren, Gog und Magog, das kommt, der Antichrist kommt und all diese politischen Zeichen, die gehen in eine Richtung. Wir sind ja in der Endzeit und die Plattform für die Endzeit wird vorbereitet. Und du musst aufpassen, dass du nicht unter die Räder kommst, sondern dass du die Zeit auskaufst und sehen wirst, dass du die Zeichen der Zeit erkennst. Und dann kommenden Sonntag, nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag, was löst die Probleme? Eine Frage, was löst die Probleme? Einfach den Problemen nicht weglaufen, sondern dann sich den Problemen stellen. Sich einfach konfrontieren lassen und sagen, Problem, komm mal her. Wir wollen so Techtelmechtel miteinander haben. Wir wollen miteinander verhandeln und mal sehen, was dabei rauskommt. So, Gott macht Blinde sehend, ist mein Thema heute. Dein blinder Gehorsam macht dich sehend. Blinder Gehorsam Gott gegenüber. Dem Wort Gottes, dem Heiligen Geist und so weiter. Und ich werde die Geschichte aus Johannes Kapitel 9 von Vers 1 bis 7 betrachten. Das ist der blindgeborene, interessanter Fall. Der ist ohne Augen zur Welt gekommen und Gott hat ihm Augen geschenkt. Er war nicht nur, dass er blind war, sondern er kam ohne Augen. Und Gott kann Wunder tun. Das war ein Schöpfungswunder, was hier passierte. Aber wie heilt Gott? Gott hat ganz andere Heilmethoden als wir Menschen. Weißt du, Jesus spuckt auf den Boden, rührt einen Dreck an und schmiert an den Augen. Verstehst du, das ist diese Augensalbe. Total anders, als was wir denken. Also gut, dass der Mann nichts gesehen hat. Wenn er es gesehen hätte, wie diese Salbe zustande kam, da wäre er wahrscheinlich weggelaufen. Aber Gott sei Dank, dass man blind wird, um sehend zu werden. Wir müssen zuerst mal krank werden, um gesund zu werden. Wir müssen zuerst mal schwach werden, um stark zu werden. Das ist die Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Gott macht Blinde sehend. So, Gott sieht unser Herz und wir müssen zuerst mal blind werden. Saul von Tarsus, als er Jesus begegnete, wurde so geblendet, er fiel zu Boden, auch auf die Straße, diese staubige Straße von Damaskus. Und was ist passiert? Er war 3 Tage blind. Und es ist gut, wenn man 3 Tage blind ist. Ich war auch mal 3 Tage blind. Und weißt du wie? Weil ich ungehorsam war. Man wird blind, wenn man ungehorsam ist. Ich musste was schweißen, also elektrisch schweißen. Und dann, der Meister hat extra gesagt, nicht reingucken in die Flamme und immer so diese Schild davor halten. Und was mache ich? Mein Elektrode bleibt kleben und ich guck und weg war ich. Die Augen waren geblendet, dann bis es wieder zu sich kam, bis es alles verheilte und so weiter. 3 Tage nichts gesehen, die Augen verbunden. Du, das ist richtig komisch, wenn du 3 Tage blind bist. Ich kann mit dem Paulus oder Saulus so richtig mitfühlen. Richtig blind ist er gewesen. So. Der Blindgeborene, Der war sein Leben lang blind. Der wusste gar nichts anderes. Der wusste nicht, wie die Sonne aussieht, wie die Farben sind, wie der Regenbogen aussieht. Wenn du das alles nicht weißt, weißt du, kannst dir gar nichts vorstellen. Und ganz besonders, man kann die Gnade Gottes nicht begreifen. Wenn du, aber ich bin wieder auf der anderen Seite, auch sehr optimistisch. Menschen, die blind sind, die sind sehr sensibel, sehr empfindsam, sehr einfühlsam. Blinde Menschen oder Taube, die hören mehr als Hörende, und manche Nichtsehende, Blinde sehen manchmal mehr als manche Sehende. So, nur nebenbei. Solange wir nicht ein Herz für Gott haben, wir werden Gott nicht sehen. Wir müssen zuerst mal ein Verlangen haben, eine Sehnsucht haben. Sehnsucht, sehen wollen. Und erst in seinem Licht, steht im Johannesevangelium, in seinem Licht sehen wir das Licht. Wenn du in dieser moderne Welt lebst, Neonröhren, irgendwo alles große Reklame und, da wirst du blind werden, geblendet von der Herrlichkeit dieser Welt, da steht die ganze Verführung, die ganze Verlockung und alles, was du siehst, da wird man blind. Zuerst müssen wir auch, und wir müssen blind werden, ihr Lieben, wir müssen zuerst mal taub werden, wir müssen zuerst mal Probleme haben, damit wir rauskommen aus diesen Problemen. Im Glauben zu sehen, ist im Licht Gottes sein, in der Gegenwart Gottes sein, und im Glauben zu sehen heißt, ohne Beweise zu sehen. Ohne Beweise zu glauben, ohne Beweise und ohne Grund sich zu freuen. Du hast noch keine Heilung, du hast noch nichts erlebt, aber du sagst, danke Jesus, ich bin erlöst, welch Glück ist, erlöst zu sein, und Herr, ich preise dich. Ohne Grund, ohne irgendwelche Versprechen, etwas zu erwarten, ich habe dem Herrn vertraut und ich weiß, Gott wird alles gut machen. Das ist Glaube. Das ist im Glauben zu stehen, ohne bestimmten Grund etwas zu tun, zu geben, zu opfern, Zehnten zu bringen, ohne Grund. Ich habe nichts davon, aber ich bringe es, ich tue es, ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Denn am Anfang, wir werden vieles nicht verstehen. So wie der Herr diesen Dreck da anrührt und die Augen verschmiert. So, Jesus sagt, selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Die nichts sehen und doch glauben. Zum diesem Thomas. Thomas sagt, ich glaube nur, wenn ich sehen kann. Also, selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Das ist Glaube. Nicht sehen und doch festhalten. Du siehst die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, den Heiligen Geist. Du kannst nicht einfangen und sagen, jetzt habe ich es. Verstehst du? Du bist nichts da. Nicht sehen und doch glauben und doch verstehen. Glauben heißt überirdisch sehen, überirdisch leben, überirdisch reagieren. Das ist Glaube. Also gar nicht mit diesen materiellen Dingen zu vergleichen. Ich muss da was fühlen. Da Wärme oder Kälte oder was weiß ich oder Gänsehaut. Ich muss nichts fühlen. Und das ist nämlich das Schöne. Das musste ich lernen. Ich dachte immer, ich muss jetzt was fühlen. Die Liebe Gottes. Oh, wie Honig sein. Das muss so zergehen. Nein, nichts von dem. Und je weniger ich fühle, desto mehr kann ich glauben. Ihr Lieben, das ist ein Geheimnis. Je weniger ich fühle. Im Glauben sehen. Weißt du, was das bedeutet, im Glauben zu sehen? Die Lösung schon zu sehen. Die Antwort schon zu sehen. Die Sendung, die kommt. Die ist schon unterwegs. Einfach im Glauben die Antwort zu haben, noch bevor wir bitten. Und das ist, was der liebe Gott macht. Ehe sie bitten, will ich antworten. Blitzschnell, schneller als der Blitz. Ehe wir bitten. Gott antwortet, bevor wir rufen. Hilfe! Weißt du, da ist alles schon zu spät. Das ist Glaube, zu sehen, Gott hilft noch bevor ich Gebet spreche, bevor ich eine Anbetung ausspreche oder Gott lobe und preise. Das ist schon da. Noch ehe sie rufen, will ich ihnen helfen. Der Glaube sieht den unsichtbaren Gott, als wäre er sichtbar, als wäre er da, als wäre er mitten unter uns. Und Jesus sagt, wie viele zusammenkommen in meinem Namen, bei denen bin ich unter ihnen. Was siehst du, Jesus? Wir sind heute einige da, wir lieben Jesus, wir vertrauen Jesus. Ich sehe Jesus nicht. Ich sehe Jesus nicht. Aber ich weiß, er ist da, weil er es versprochen hat. Weil er uns zugesagt hat, ich bin mitten unter ihnen. Siehst du Radiowellen? Siehst du Funkwellen hier irgendwelcher Art? Oder irgendwelche Strahlung? Ich sehe das auch nicht. Aber das ist da. Ich muss nur meine Hände rausnehmen, eindrücken. Und so weiter, und dann kann ich kommunizieren, was weiß ich, mit Japan oder mit Südafrika. Das mache ich ja immer wieder mal, dass ich Freunde anrufe. Ich sehe gar nicht, wie entsteht diese Verbindung? Wo ist dieser Satellit, der meine Gedanken überträgt? Das ist der Glaube. Glaube ist etwas Unsichtbares. Es ist da. Und zwischen Himmel und Erde ist mehr da, als was in den Schulbüchern drinsteht. Mehr. So, Glaube erwartet etwas noch, bevor man bittet. Ich weiß, die Antwort kommt. Die Bestellung wird erledigt. Ich habe da etwas mal bestellt jetzt. Und weißt du, von dieser Firma, wo ich bestellt habe, die schreibt mir, jetzt wird Ihre Lieferung gerade ausgeliefert. Also, da schicken sie so SMS, da Ihre Lieferung wird ausgeliefert. Ihre Lieferung ist unterwegs. Dann haben sie geschrieben, am Montag kommt Ihre Sendung. Machen Sie sich bereit, dass jemand das empfängt und aufnimmt. Du siehst, so funktioniert die Welt. Und weißt du, was die Welt hat, hat der liebe Gott schon 1000 Jahre vorher gehabt. Das hat er auch schon 1000 Jahre vorher gehabt. So funktioniert Gott. Aber uns fehlt der Glaube, dass wir dieses Hören, dieses Empfinden haben vom Wort Gottes. Das sind diese SMS. Wort Gottes, diese Verheißung Gottes, dass sie sich erfüllen. Den unsichtbaren Gott sehen, als wenn er sichtbar wäre. So, ja, der lebendige Gott hat einen Namen und dieser Name steht nirgendwo geschrieben, den kann man auch nicht festhalten, kann man nicht definieren. Er ist der daseiende Gott. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde. Ich bin der daseiende Gott. Und das ist, der Glaube sieht eine andere Wirklichkeit. Er sieht die Unsterblichkeit, er sieht die Ewigkeit, er sieht ja das Unsichtbare, als wenn es sichtbar wäre. Weißt du, das Pult hier, das ist sichtbar. Aber ich bräuchte gar kein Pult, ich könnte auch so sprechen, verstehst du? Und bin genauso frei. Wir brauchen viele Dinge nicht, aber wir denken, ich muss mich festhalten. Irgendetwas, ein Versprechen, eine Offenbarung oder irgendein Gedanke. Nein, ich muss an mich gar nichts festhalten. Gott ist der daseiende Gott. Der Glaube sieht also das Universelle, das Ewige, das Bleibende. Das Pult hier ist vergänglich, wird irgendwann mal verheizt oder auf den Müll gefahren oder was weiß ich wo. Aber es gibt noch viel was anderes. Die Botschaften, die von hier ausgegangen sind. Und wenn ich daran denke, also ich bin begeistert. Ich predige hier zu euch, aber gleichzeitig hören tausende Leute im Internet und ich kriege immer wieder so Feedback und ich bin begeistert, wie die Leute antworten und schreiben und so weiter. Manche drücken das sogar raus und posten auf ihre Seiten die Dinge, die ihnen groß geworden sind. Der Glaube sieht, was los ist und weiß, wie das funktioniert, wie das mit der Welt weitergeht und hier auch die nächsten Themen. Verstehe die Zeichen der Zeit. Der Glaube sieht, was alles kommt und wer im Regiment sitzt und wer das Sagen hat. Der Glaube sieht den Herrn. Und wenn du den Herrn gesehen hast, kannst du den Teufel anspucken und so weiter. Weißt du, da musst du gar nicht ihn ernst nehmen. Du hast den Herrn gesehen, den König des Universums. Den Herrn. Deshalb, wir brauchen geöffnete Augen, dass wir sehend werden, hörend werden. Der Glaube sieht, was mit mir los ist, wo ich krank bin, wo mir der Schuh drückt, wo ich falsch liege. Der Glaube sieht meine Möglichkeiten, darüber werde ich morgen sprechen. Der Glaube sieht meine Fähigkeiten und meine Unfähigkeit, meine Begrenzung, das, was ich nicht schaffe. Der Glaube sieht meine Berufung. Und das ist so wichtig, dass ich sehe, durch den Glauben, und durch den Glauben, was bin ich eigentlich? Und ich möchte bei dieser Gelegenheit gleichzeitig hinweisen, wir haben da auf unserer Internetseite einen Gabentest. Soll es eigentlich diesen Gabentest machen als gläubiger Mensch, dass du weißt, was du für Fähigkeiten hast. Manche denken, also wenn ich nicht predige und wenn ich nicht singe und wenn ich nicht, was weiß ich, noch ein paar religiöse Übungen mache, da habe ich gar keine Gaben. Da gibt es so viele Gaben. Toilette putzen ist auch eine Gabe. Verstehst du? Oder irgendwelche Kleinigkeiten dienen, helfen, ermutigen, Trost zu spenden, Kranke pflegen. Das sind so viele Gaben, was wir tun könnten. Entdecke deine Gaben. Entdecke deine Fähigkeiten, deine Berufung und du siehst, wenn du wirklich im Glauben stehst, du siehst schon die Früchte. Weißt du, was in so einem Apfelkern alles drin steckt? Da ist nicht nur ein Körnchen, ein bisschen, was weiß ich, so Blausäure. Nein, in diesem Apfelkern ist ein ganzer Apfelbaum. In diesem Apfelkern sind Apfelblüten, Apfelblätter und die Früchte, und zwar permanent, alle Jahre wieder, fest geregelt. Sie tragen ihre Frucht zu ihrer Zeit. Der Glaube kann prüfen, kann sich entscheiden. Der Glaube macht uns zu geistlichen Menschen, dass wir uns nach Gott orientieren, nach Gott fragen. Der Glaube sieht, was bin ich, was habe ich, was werde ich sein. Viel mehr als nur, ich bin ein Mensch. Ich bin kein Mensch. Weißt du, was ich bin? Ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, ein Eigentum des Herrn. Mein Name ist im Himmel registriert, nicht hier in Berlin irgendwo. Vergiss es. Eines Tages gibt es die ganzen Standesämter nicht. Wichtig ist, dass dein Name im Himmel registriert ist. Und das sieht der Glaube. Deshalb sagt Jesus, freut euch nicht, dass euch die Teufel untertan sind, sondern freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Dass du weißt, dort bin ich zu Hause, dort werde ich erwartet. Und da sehe ich schon dieses Empfangskomitee, da stehen die Superengel und dann kommen die kleinen Engelchen noch dazu, die stehen Spalier und die erwarten schon, bis der Matthäus kommt, bis du kommst. Du musst es im Glauben sehen. Wenn du das nicht siehst, kannst du gar nicht dich freuen, kannst nicht jubeln und kannst nicht sagen, danke Jesus, oh, ich werde im Himmel jetzt erwartet, da wird der rote Teppich für mich ausgerollt, Fanfaren werden erschallen, ich werde empfangen. Der Glaube sieht, was mir alles gehört. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, dann will ich kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid. Ich sehe schon, weißt du, je nachdem, was du bist, weißt du, Deutsche, die Schwaben vor allem und Schotten, die singen, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Und Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, nicht nur eine Hütte, ein Gartenhaus oder was sonst, nein, ein Palast, ein Penthouse oder was auch immer ist. Und wir werden bei dem Herrn sein. Als wir in Indien waren, wir haben ganz was Tolles erlebt. Da haben die Leute beten gelernt. In Indien, im Auto. Weißt du, wenn du in Indien Auto fährst, dann musst du eine hohe Lebensversicherung abschließen. Die Inder, die fahren wie wild. Und dann haben wir Witz entdeckt, oder was weiß ich, einen Spaß uns gemacht. Da kommt einer, da stirbt ein Pastor, der immer treu gepredigt hat und immer treu Gott gedient hat. Der kommt in den Himmel und dann der Petrus zeigt ihm eine Wohnung, hier unten kannst du dich ganz schön niederlassen. Hier kannst du wohnen. Dann stirbt der Taxifahrer. Und der kommt auch zum Petrus und Petrus nimmt ihn auf und er kriegt das schönste Penthouse. Dann sagt der Pastor und regt sich auf und sagt, weißt du, ich diene dem Herrn so treu und ich muss hier unten wohnen. Und der Taxifahrer, der hat nur die Leute chauffiert durch die Gegend und der kriegt das Penthouse. Dann sagt Petrus, wir kriegen alle eine gerechte Belohnung. Als du gepredigt hast, die Leute haben alle geschlafen. Als der Taxifahrer durch den ganzen Dschungel, Neu-Delhi und was weiß ich, gefahren ist, haben die Leute gebetet. Verstehst du? Wir denken manchmal ganz, ganz labil, aber da drin steckt eine Wahrheit. Verstehst du? Wir haben die Leute nicht nur unterhalten, nein, die Leute haben gebetet, die haben geschrien. Ich denke nur, wenn der englische Evangelist Whitefield gepredigt hat, der Freund von John Wesley, wenn er gepredigt hat, hat so dynamisch die Hölle beschrieben, wie die Hölle ist, dass die Leute sogar auf die Bäume gestiegen sind, aus Angst vor der Hölle. Aber heutzutage, weißt du, in der Hölle, da wird es auch ganz schön warm sein. Nein, die Hölle ist etwas, wo ein ewiges Brennen, eine ewige Qual sein wird. Und deshalb, Gott möge uns sehend machen, dass ich nicht dahin komme. Dass ich jetzt sehe, bevor ich das nachher in der Ewigkeit vielleicht sehen würde, wie der reiche Mann. Der reiche Mann sieht und sagt, guck mal, der Lazarus, dieser Arme, der vor meiner Tür lag und da vom Brosamen lebte, der sitzt im Abraham Schoß und ich leide Pein. Das sind ein paar große Wahrheiten, die ich weitergeben möchte mit euch. Durch den Glauben an Gott werden wir sehen, und zwar natürlich sehen, geistlich sehen, dann merken wir etwas, dass es noch was anderes gibt. Dass es noch ganz andere Welten gibt und andere Möglichkeiten. In Kolosser Kapitel 2, Vers 9, weißt du, da merkst und fühlst und weißt plötzlich, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist hier Kolosser 2, Vers 9. Und hier bei mir in meiner Übersetzung heißt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit körperlich. In deinem Körper, wenn Jesus in deinem Körper ist, dann wohnt die ganze Fülle Gottes körperlich. Stell dir mal das vor, in mir Jesus. Und mir hat es wirklich sehr toll geholfen, was mein Pastor, sonst mir ist egal, was er da alles so erzählt, mir hat sonst zwischendurch. Aber als ich da mit einem Problem zu ihm ging, wie werde ich mit dem Rauchen los? Und bitte, ich dachte, der wird jetzt die Hände auflegen und sagen, in den Namen Jesus sei befreit. Was hat er nicht, was hat er gemacht? Weißt du, und genau das mache ich hier heute. Ich frage dich, was er mich gefragt hat. Herr Matudis, sind Sie gläubig? Ich habe gesagt, ja. Sind Sie wiedergeboren? Ja. Wohnt Jesus in Ihrem Herzen? Ja. Dann sagte, Sie dürfen rauchen, so viel Sie wollen. Danke, mein lieber Mann. Dieser Pastor, und das war kein geringer Pastor, wir waren 900 Mitglieder, eine tolle Gemeinde. So, ich darf rauchen, sagt er. Aber sagt er, eins möchte ich sagen, eine Zigarette für dich und eine Zigarette für Jesus. Und so fing ich an. Und so fing meine Befreiung an. Weißt du, Befreiung beginnt im Kopf, nicht irgendwo in, zwischen zwei Fingern oder sonst was. Und dann, ich habe meine Zigarette geraucht, war glücklich, die war zu schnell verraucht. Der hätte ein bisschen länger rauchen sollen. Und dann kommt die zweite Zigarette, die Jesus-Zigarette. Die habe ich angemacht. Ich sehe noch wie heute in Augsburg am Oblatterwalsch, da stehe ich an dem Park, an diesem Wasser da, da stehe ich und jetzt zünde ich meine Zigarette an. Nee, ich kann mir Jesus mit Sandalen und so wie Jesus war, mit seinem langen Gewand, ich kann mir Jesus nicht vorstellen als Raucher. Wieder ausgemacht. Aber das juckt, verstehst du, das juckt. Da ist die Sucht da, der Teufel ist da. Der steckt in der Zigarette, du glaubst gar nicht, wie süchtig man dann ist. Und immer wieder, dann wieder angemacht. Und dann, kannst du dir vorstellen, wie Jesus raucht? Nee, kann ich nicht. Und wieder ausgemacht. Bis heute habe ich die Jesus-Zigarette noch nicht zerraucht. Oder verraucht. Bis heute. Und das ist, wie man frei wird. In meinem Kopf, in meinen Gedanken. Plötzlich, nein, das kann ich nicht vorstellen. Ich hätte gerne noch die anderen geraucht, aber zuerst muss ich die Jesus-Zigarette verqualmen. Versteht ihr, was ich sage? In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit körperlich, in deinem und meinem, in unserem Körper. Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ihr seid erfüllt oder gefüllt. Hier Kolosser 2, Vers 9 und Vers 10. Ihr seid mit ihm gefüllt. Du bist voll geladen mit Jesus. Halleluja, preis dem Herrn. Wenn du das siehst, und das musst du dir vorstellen, du musst dir vorstellen, wie das funktioniert. Ich bin gefüllt mit Jesus. Ich bin gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ich bin gefüllt mit dem Wort Gottes. Ich bin gefüllt mit der Herrlichkeit des Himmels. Ich bin gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Und du wirst staunen. Dieses Wissen kann mir niemand nehmen und kann mir auch niemand erklären, wie das funktioniert. Das ist eine innere Erfahrung. Ich bin gefüllt mit Jesus und zwar in meinem Körper. Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, nicht irgendeine Kirche, Kathedrale oder Moschee oder Synagoge, nein. Mein Körper, durch den Glauben, bekommt Jesus in mir Gestalt, Form und Format. Durch den Glauben. Geschwister, das ist diese ganze Fülle. Wenn du das siehst, durch Jesus, er ist in mir. Du kannst natürlich nicht deinen Brustkorb aufmachen, da findest du sowieso nichts finden. Verstehst du, ein bisschen so diese Muskelmasse da, die pumpt, eine Pumpe. Aber wenn du im Geist dir vorstellst, Jesus in mir, Christus in mir, durch den Glauben, bekommt man den größten König und Herrn des Universums in sich. Und er nimmt zu, mehr und mehr, je mehr Umgang du mit dem Herrn Jesus hast, desto mehr nimmt der Heiland zu in deinem Leben. Durch den Glauben sehe ich immer mehr von Gott. Wie Gott mich liebt, wie Gott mich begleitet, wie Gott mich trägt, wie Gott mir zur Seite steht. Immer mehr und mehr. Durch den Glauben. Ich sehe nichts, aber ich merke, du, ich habe mich so verändert jetzt in den letzten paar Wochen. Oder in den letzten paar Monaten. Oder in den letzten paar Jahren. Da ist so viel passiert. Und wenn du dein Leben exakt anguckst, weißt du, du merkst es nicht. Du solltest vielleicht aufschreiben, was du alles vorher gemacht hast, wie du vorher gewesen bist. Und dann kannst abhaken. Das weg, das weg, das weg, das ist nicht mehr da. Durch den Glauben sehe ich immer mehr die Offenbarung Gottes. Durch den Glauben sehe ich immer wieder, was Gott alles in mir macht. Wer mir hilft. Und zwar so unmerklich. Ich erlebe Gott nicht in der Front, sondern ich erlebe Gott im Hernach, hinterher. Da erlebe ich Gott hinterher. Durch den Glauben sehe ich, wie plötzlich für mich Türen aufgehen. Sehe ich, wie zum Beispiel die Reichtümer Gottes sich mir öffnen. Das ist auch für dich. Und das ist auch für dich, das darfst du auch mitnehmen und das gilt auch für dich, damit kannst du auch rechnen. Die ganzen Schatzkammern Gottes stehen mir offen, steht mir alles zur Verfügung. Das ist doch Entdeckungen. Und in dem Moment, wo du anfängst, richtig mit Gott zu leben und diese innere Verbindung mit ihm hast, beginnt das Abenteuer deines Glaubens. Durch den Glauben. Und das sind diese geöffneten Augen. Durch den Glauben sehe ich, alles, was ich brauche, ist in ihm. Ich muss da nicht irgendwo hinrennen, in irgendeinen Supermarkt, in eine Kirche, Kathedrale oder sonst wo, sagen, Pastor, bitte bet mit mir. Nein, ich kann selber mir das holen. Selbstbedienung, bei Gott ist Selbstbedienung angesagt. Selbstbedienung. Gott zeigt uns, wie wir uns selber helfen können, sollen. Er ist ja in mir. Oder zeigt mir die verschiedenen Phasen meines Lebens. Hier kann sich was verändern. Die Gegenwart Gottes ist in mir. Ich muss nicht nach Mekka pilgern, nach Jerusalem reisen, den Papst aufsuchen oder in den Wald gehen. Ich kenne Leute, die umarmen Bäume und die holen von Bäumen die Kraft. Verstehst du? Ja gut, du kannst Birkensaft holen, aber du musst den Baum anbohren. Aber ich erwarte keine Kraft von Bäumen oder von den Sternen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber ich kenne Leute, da gehe, mache ich mal Spaziergang im Park und laufe im Park und da sehe ich einige Leute, die umarmen den Baum. Und hinterher habe ich geguckt, warum die das so machen. Die holen die Kraft, die Energie aus Steinen oder weiß der Teufel noch was. Das gibt keine Energie. Unsere Kraft kommt von dem Herrn und die ist in uns. Halleluja. Deshalb halte dich an den Herrn fest und umarme da nicht irgendjemand und irgendetwas. In Jesus ist die ganze Fülle körperlich. Mir gefällt diese Übersetzung. Körperlich, leibhaftig, hat Martin Luther übersetzt. In voller Größe, höchstpersönlich, in Menschengestalt. So, dass du diesen Daseinenden Gott begreifst und verstehst und erkennst. Alles ist in ihm, was du brauchst. Und sobald du Jesus erblickst, verstehst du? Sobald du Jesus erblickst, wirst du sehend. Zuerst brennt unser Herz. Denk an diese Emmaus-Brüder. Ihre Augen wurden gehalten. Und weißt von wem? Vom Teufel. Vom Judaismus. Ja, wir haben uns vorgestellt. Wir haben gedacht, er würde Israel erlösen. Verstehst du was? Nichts von dem ist gewesen, was sie sich vorgestellt haben. Er ist uns am Kreuz gestorben, elendlich zugrunde gegangen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist nichts passiert. Wir dachten, denk nicht so viel. Entschuldigung, Gott möge uns helfen, dass wir nicht zu viel denken, und zwar religiös denken. Judaistisch oder was weiß ich, christlich oder muslimisch oder ja, politisch denken. Denk nicht so viel. Und sobald du Jesus siehst, und zwar, wo haben sie Jesus gesehen? Beim Brotbrechen, beim Abendmahl. Wir werden morgen Abendmahl feiern. Und du bist herzlich eingeladen zum Abendmahl. Weil, weißt du, das ist so viel. Teilhaftig werden am Leib Jesu Christi. Und du wirst plötzlich verständig. Das ist doch Jesus. Halleluja. Und sie rennen nach Hause, vergessen alles, was da war. Die haben sich vom Heiland nicht nochmal verabschiedet. Und erzählen, uns ist der Herr erschienen, uns ist der Herr erschienen. Sobald du Jesus erblickst, bist du ein Erleuchteter, ein Weiser, ein Kluger. Du hast die Salbung und die lehrt dich alles, weil du den Durchblick hast. Du hast gescheckt, um was es geht. Also das ist manchmal so, dieses Know-how. Irgendwie dieses kleine bisschen Wissen. Du weißt plötzlich, wenn du Jesus erblickst, wirst du plötzlich im Kopf ganz klar. Du fühlst, was die Realität ist, was richtig ist. Du fühlst die Größe Gottes, du fühlst deine eigene Schwachheit, Unzulänglichkeit oder was auch immer ist. Wenn du Jesus in dir siehst, siehst du Gott in dir. Und wenn du Jesus in dir hast, siehst du auch den Teufel, der dich immer kitzelt und reizt. Oh, David, du solltest Israel zählen, du solltest mal prüfen, wie viele Männer du unter Kommando hast. Der Teufel ist so raffiniert, der kitzelt uns. Aber wenn du Jesus in dir hast, und Jesus dir dein Leben überlässt und Jesus die Kontrolle deines Lebens gibt, dann wird der Teufel sich nicht viel melden können. Der wird unter Druck gehalten. Und wir sollen den Teufel unterdrücken. Nicht, dass der Herr ihn unterdrückt, du unterdrückst ihn. Wenn du Jesus in dir siehst, siehst du deine Rettung in dir. Deine Kraft in dir. Wenn du Jesus in dir siehst, siehst du deine Heilung. Und das ist so wichtig. Weißt du, du wirst gesund. bevor du gesund wirst bei Gott. Du musst zuerst mal gesund werden in deinem Geist. Diese blutflüssige Frau hat sich vorgestellt, wenn ich könnte, wenn ich würde, wenn es möglich wäre und ich den Saum seines Kleides berühre, ich wäre gesund. Und so war es auch. Siehst du in dir schon die Lösung für deine Probleme? Ist so wichtig, dass du die Lösung deiner Probleme siehst, wie dieser Knoten aufgeht oder wie die Fragen beantwortet werden. Das musst du alles in dir sehen und hören und merken. Siehst du in dir, wie dir der Herr von allen Seiten umgibt? Du wirst von Gott getragen, obwohl du Muttersehen allein bist, von allen guten Geistern verlassen, aber der Herr ist bei mir. Und ich fürchte kein Unglück. Ja, das musst du sehen. Der Herr ist mein Hirte. Ich denke gerne plastisch und auf meiner Facebook-Seite veröffentliche ich immer wieder so nette Bilder. Mir gefallen die Bilder, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Weißt du, der Herr trägt sein Schäfchen. Weil ich Jesus Schäflein bin, verstehst du, da kann der Löwe brüllen, da kann der Löwe toben, da kann er machen, was er will. Ich bin sicher in seiner Hand. Halleluja. Weil ich Jesus Schäflein bin. Wenn Gott dir die Augen öffnet, siehst du einen Berg voll feuriger Ross um dich herum. Wie Engel dich umgeben von allen Seiten und wie die für dich kämpfen. Du musst nur stille sein. Ich will für dich streiten, sagt der Herr. Engel sind in der Bibel Pferde. Ja, Engel werden in der Bibel als Pferde beschrieben. Ein Berg voll feuriger Rosse. Verstehst du? Das sind Engel, die dich umgeben, die für dich kämpfen. Und du musst nicht kämpfen. Weißt du, du musst dich nur alles dem Herrn überlassen. Dem Herrn das Kommando. Erlauben, dass der Herr für dich streitet. Und dass er dir hilft und dass er deine Sache in seine Hand nimmt. Und dass der Herr anfängt zu kontrollieren. Blinde Menschen sehen wieder den Engel oder die himmlischen Herrscher und die sehen auch den Teufel nicht. Die ignorieren alles Geistige und Geistliche. Das ist alles Wurscht, sowas gibt's nicht. Was ich nicht sehe, das gibt's nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. Das sind die Ungläubigen. Aber der geistliche Mensch, die Augen geöffnet sind, weißt du, wenn der Herr dir die Augen öffnet, kannst du dir jederzeit zumachen und sagen, ich will nicht sehen. Verstehst du? Wenn der Teufel dir die Augen öffnet, dann kriegst du den nicht mehr zu. Bei der Eva und Adam, da hat der Teufel die Augen geöffnet und die haben gesehen plötzlich, dass sie nackt waren. Die waren schon immer nackt. Verstehst du? Das haben sie bloß nicht gemerkt, weil die das durch die Gnade Gottes übersehen haben. Aber wenn der Teufel einem die Augen öffnet, dann sieht man die Sünde, da sieht man das Schlechte, das Böse, da sieht man alles, das Negative, da sieht man sogar den Splitter in des Bruders Auge. Schrecklich. Aber wenn Gott dir die Augen öffnet, dann kannst du zumachen und sagen, nee, das kann ich übersehen. Das kann ich übersehen, das muss ich gar nicht so ernst nehmen. Wenn du vom Herrn die Augen geöffnet bekommst, dann kannst du die Allmacht Gottes sehen. Dann siehst du diese Makrowelt und die Mikrowelt. Die kleine Welt und die große Welt. Du siehst alles. Plötzlich hast du den Durchblick. Aber ohne diese Erfahrung des Heiligen Geistes wirst du Schmalspur-Mensch sein. Immer nur das bisschen, das, was gerade mir vor der Nase liegt. Aber wenn Gott dir die Augen öffnet, dann übersiehst du die Situation. Und die Presbyter, die Ältesten in der Bibel heißt es, dass sie Presbyter sind, die haben die Übersicht. Die haben Übersicht. Übersicht über diese Lapalien, diese Kleinigkeiten, das, was einem zu schaffen macht. Übersicht über die Krankheit, über die Geister, über das Gute und das Schlechte. Übersicht. So, Gott macht uns recht sehend, dass wir seine Allmacht sehen, seine Allgegenwart, seine Unfehlbarkeit, seine Liebe zu uns. Also, wenn du siehst, ich bin von Gott geliebt, egal wie dreckig ich bin, egal wie schlecht ich bin, egal wie krank ich bin, egal wie ich mich miserabel fühle, ich werde von Gott geliebt. Der verlorene Sohn, der kam nach Hause und der stank. Weißt du, du weißt gar nicht, weißt du, warum früher im Mittelalter die katholische Kirche Weihrauch in der Kirche versprühte? Warum? Weil die Leute aus dem Stall kamen und die haben saumäßig gestunken. So, und damit da jeder, du konntest dich parfümieren, du konntest dich waschen, du konntest alles machen. Schweinegestank geht nicht so schnell weg. So, und so ist es jetzt auch hier. Weißt du, da kam nach Hause stinkend. Auch wenn er das neue Kleid da anhat. Er hat weiter gestunken. Am Schweinestall. So, er war bei den Schweinen, schlief im Schweinestall. Und jetzt die Gnade Gottes hat ihn neu gemacht und der Herr übersieht das alles. Die Liebe Gottes nimmt alles so in Besitz und erfüllt uns. Und plötzlich, wir sind Zeugen seiner Gegenwart in uns. Weißt du, wenn du siehst, bist du kein Theoretiker. Ich glaube, ich nehme an, ich halte es für wahr. Weißt du, nein, du bist ein Praktiker, du siehst, das passiert. Gott selbst muss uns die Augen öffnen für seine Gnade und seine Liebe. Und dann bist du unerschütterlich, dann bist du ein Dickkopf, dann widerstehst du dem Feind. Wer diese Offenbarung nicht hat, der schmeißt bei jedem Windlein gleich seinen ganzen Kopf und alles und rennt davon. Aber wenn du siehst, der Herr ist treu, der Herr ist wahrhaftig, der Herr steht zu mir, da wirst du gefestigt sein und unerschütterlich. Ach, diese Wellen gehen schon vorbei, da muss ich mich nicht so aufhalten an diesen Dingen. Der hat einen festen Grund, der hat ein Fundament. Je besser du Jesus verstehst, desto stabiler ist dein geistliches Leben. Je mehr du Jesus verstehst, wenn du Jesus hast, bist du gesegnet, hast den König, den Prinzen und du hast alles, was der Prinz hat. In Jesus ist die ganze Fülle der Gottheit körperlich. Mir gefällt dieses Wort körperlich für meinen Körper. In ihm erfüllen sich alle Verheißungen Gottes, alle Gebete, die gesprochen worden sind. Und das ist sehen werden, dass du Jesus siehst, er, der auf dem Wasser geht, er, der hat, der die Autorität hat gegen Wind und Sturm und Unwetter und Katastrophen. Und dann gehorchst du Jesus blind, dann fragst du, wer ist der, der Wind und Wetter gehorsam sind? Und dann sagst du, diesem Herrn, diesem König möchte ich dienen, dem Herrn möchte ich nachfolgen. Und Glaube ist gehorsam Gott gegenüber. Und zwar das, was er dir sagt hier im Herzen. Hör auf die innere Stimme, was er dir sagt. Was er dir sagt. Dein Gehorsam zu Jesus macht dich sehend. Und zwar Stück für Stück. Ich komme nachher mit diesem Blindgeborenen. Stück für Stück, ob du alles verstehst oder fühlst oder was weiß ich. Das, was du hörst, was er dir sagt, in kleinen Sätzen. Weißt du, in Salamitechnik, der Herr arbeitet in kleinen Schritten. Nicht alles auf einmal. Er gibt dir nicht alles auf einmal. Er macht dich Stück für Stück gläubig, geistlich. Gott handelt immer mit einer ganz festen Absicht. Und alles, was er macht, macht er für Jesus und durch Jesus. Wenn er etwas tut, hat er immer ein Ziel vor Augen, eine Absicht. Er will Jesus verherrlichen. Als der Blindgeborene geheilt wurde, da regen sich die Pharisäer und die Juden auf. Ja, das ist ein Sünder und weiß nicht, wer das dieser ist. Nein, Jesus wurde verherrlicht durch die Heilung des Blinden. Und zwar, der Blinde bekennt ihn, obwohl er ihn gar nicht gesehen hat. Der wusste gar nicht, wer Jesus ist. Der hat gar nicht nach Jesus groß gefragt. Der Herr hat nur gesagt, geh und wasch dich am Teich Siloah. Siloah heißt Gesandter. Also geh jetzt zu diesem Teich Gesandter und wasch dich zu dem Teich, der von Gott für dich und mich gesandt ist. Der Gesandte. So, Gott kann nur etwas in unserem Leben tun, wenn wir auch bereit sind, ihm grünes Licht in unserem Leben zu geben. Unsere Bereitschaft ist das Signal für Gottes Handeln. Weißt du, unsere Bereitschaft, und Entschuldigung, wenn ich das so vergleiche, aber Gott möge mir helfen, dass ich dieses Bild richtig rüberbringe. Wir müssen so wie ein Hund werden. Weißt du, der Hund schnuppert die Spur und er findet dann den Weg, wo er gelaufen ist oder wo was zu holen ist. Und wir nehmen wie der Hund so die Spur auf und die Verfolgung, bis wir Gott gefunden haben. Ah, ja, da ist es. Und so weiter. Die Spur. Verfolge die Spur Gottes in deinem Leben. Und das ist Nachfolge, wie die Bibel sagt. Ich folge Jesus nach. Wo ist Jesus durchgegangen in meinem Leben? Stück für Stück. Wo hat er seine Spur hinterlassen? Oder, hier war er. Und er war dort. Letzten Sonntag oder vor 3 Wochen, da ist er gewesen. Glaube ist einfach Spur aufnehmen, ohne zu sehen und ohne zu hören und ohne zu verstehen. Weißt du, wir denken, ich muss glauben. Nein, einfach die Spur aufnehmen. Find die Spur Gottes, wie Gott arbeitet. Wie hat er vor 10 Jahren in deinem Leben gearbeitet? Wie hat er in deiner Kindheit in deinem Leben gearbeitet? Weißt du, wir denken immer, Gott arbeitet jetzt nach meiner Bekehrung, nach meiner Wiedergeburt, nach meiner Taufe. Nein, Gott hat schon in der vorlaufenden Gnade schon, ehe du geboren wurdest, hat schon die Spuren und die Weichen gelegt und so weiter. Hat schon da gearbeitet. Schon ehe du geboren wurdest, dein Mutterleib. Deine Mutter wollte dich vielleicht gar nicht zur Welt bringen, aber der liebe Gott wollte, dass du kommst. Und dann hat deine Mutter eine Stutzgeburt gehabt. Was weiß ich wie. Verstehst du, da bist du plötzlich da. Gott hat dich gewollt. In dieser vorlaufenden Gnade. Und Gott hat es gefügt, dass da jemand hier über die Quere kommt und sagt, gerade du brauchst Jesus. Das ist um Himmels Willen. Mann, lass mich in Ruhe. Weißt du, Gottes Spur aufnehmen, ohne zu sehen, ohne zu hören, ohne zu verstehen. In der Bibel haben wir einen Mann, dieser Prophet Elia, eine kleine Erfahrung von ihm, der Regen soll kommen, der soll für den Regen beten. Und er betet 7-mal, er nimmt seinen Kopf zwischen den Knien. Kannst du das machen? Bist du so elastisch und plastisch und beweglich? Verstehst? Er nimmt seinen Kopf zwischen den Knien 7-mal auf dem Berg Tabor, da betete und dann guckte, eine Wolke, so groß wie die Faust eines Mannes. So groß, also nicht größer als sein Herz. Das ist die Wolke. Und er sagt, Ahab, schnell, spann dein Röstlein und weg. Und hau ab, es wird schütten, du wirst noch pitschnass werden hier. Gott arbeitet anders, als wir denken. 7-mal beten und dann kommt eine kleine Wolke. Ich dachte, da kommt ein richtiger Regen, dass es schüttet. Hunde und Katzen, so wie die Engländer sagen. Nein, Gott arbeitet anders. Er fängt mit Jesus an, ganz klein, er sandte seinen Sohn und in ihm ist alles drin. Gott arbeitet anders. Er arbeitet immer mit kleinen Anfängen. Geschwister, passt auf, wie Gott arbeitet. Acht auf die Spur Gottes. Da ein Klacks und dort ein Klick und dort irgendwas anderes. In kleinen Anfängen, kleinen Wundern, kleinen Gebetserhörungen, kleinen Dingen, in schwachen Ereignissen. Aber es ist nichts Gewaltiges. Weißt du, Lukas Kapitel 13, Vers 20. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen, sprach der Herr. Und hör mal, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Und womit vergleicht Jesus das Reich Gottes? Mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Messbecher Mehl steckte, bis das ganze Teig durchsäuert wurde. Das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Das, wie werde ich sehen? 3 Krümelchen. 3 Krümelchen. Und das ist die Kraft des Sauerteigs. Plötzlich ist der ganze Teig durchsäuert. Es gärt. Und dann kannst du Kuchen backen. Oder Brot backen. Oder Knödel machen. Gären ist letztendlich Fäulnis. Das ist Gären. Fäulnis eigentlich. Etwas Negatives. Das ist nichts Positives. Aber Gottes Reich wird verglichen mit dem Sauerteig. Und es ist verborgen im Mehl, das sieht Mehl, wie das Mehl gleich ist, es ist so ähnlich, es ist kein großer Unterschied, aber da ist eine Kraft drin. Und genauso Jesus in dir ist unsichtbar, ist eine Kraft und es gärt. Gott arbeitet am liebsten mit nichts. Nichts, das ist Gottes Material. Nichts, gar nichts. Je kleiner wir sind, hör zu, desto besser kann Gott uns gebrauchen. Gott arbeitet immer mit unseren Bedürfnissen, was uns fehlt, was wir nicht haben, was wir nicht sind. Er gibt uns immer nur so viel, was wir gerade brauchen, wie wir gerade verkraften können. So Krümelchen, 3 Krümelchen da. Er gibt uns immer ein kleines Wörtchen, einen Gedanken. Du wirst gesund werden, du wirst frei werden, du wirst fröhlich werden. Mit dir geht's aufwärts. Er gibt uns das richtige Wort im richtigen Augenblick, so einen kleinen Schubser. Keinen großen Ruck, der sich umhaut. Nein, so einen kleinen Schubser. Er weckt in uns die Wünsche. Weißt du, kriegst plötzlich so einen Appetit, was weiß ich auch nach was. Appetit nach Gott, Hunger nach Gott. Und er gibt uns die Wünsche und er erfüllt uns die Wünsche. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Genau das ist, dass du plötzlich einen Wunsch bekommst von Gott irgendwas. Ich muss das unbedingt. Ich möchte gerne auf die Zugspitze.
Nur als Beispiel. Diesen Wunsch kriegst du und den wirst du nicht mehr los. Du willst alles dran setzen, dass du die Zugspitze findest. Zuerst mal weißt du nicht mal, wo sie ist. Dann musst du zuerst mal suchen. Und aber ich möchte mal oben so den höchsten Berg Deutschlands mal besteigen. Ja, und er gibt dir einen Wunsch. Das ist jetzt natürlicher, menschlicher Wunsch. Aber es gibt noch viele andere Wünsche. Ich will nur, dass du das verstehst, wie Gott arbeitet. Er gibt dir einen Wunsch. Er gibt uns kleine Siege. Er gibt uns keine großen Siege. Durchbrüche. Oh nein, nein. Kleine Siege. Aber diese kleinen Siege bewirken große Durchbrüche. Er gibt uns kleine, einfache Erfahrungen. Und diese kleinen, wenigen, einfachen Erfahrungen, die bringen eine Explosion bei. Ein Funke nur. Ein kleiner Funke. Er gibt uns kleine Eindrücke, damit wir denken, jetzt muss was Größeres passieren. Ist das wirklich alles? Und ich danke Gott, dass ich so süchtig bin, dass ich sage, Herr, ist das wirklich alles, das, was ich bisher habe, was ich bisher kenne, was ich bisher erlebt habe, da muss noch mehr geben. So, Gott gibt uns kleine Erfolge, da leckst du Blut, verstehst du, und dann wird in dir, der Instinkt in dir geweckt. Dann wirst du größere Segnungen haben, du erlebst so ein paar kleine Sachen und da kriegst du so Jagdinstinkte. Herr, ich will, Herr, ich suche, Herr, ich finde alle meine ganze Ruhe nur in dir. So einfach macht Gott uns sehend. Wir denken manchmal, oh, da plötzlich kriegt er Licht, den Lichtglanz und Herrlichkeit und so weiter. Nein, Stück für Stück. Wir müssen das Kleine, diese Anfänge, die Gott macht, immer wieder weitermachen, verlangend werden. Ja, hier. Der indische Kaiser Sheram und so weiter wollte den Erfinder des Schachspieles und so weiter belohnen und er wollte ihn reich machen. Und weißt du, ich will nur sagen, die Kleinigkeiten sind so wichtig, die Kleinigkeiten. Er wollte diesen Erfinder des Schachspiels, wenn es so ist, diesen weisen Seta reichlich belohnen und dann sagt, Seta, wünsch dir, was du willst. Dann sagt er, ich möchte nicht viel, ich möchte nur ein Reiskörnchen auf ein Quadrat und dann das nächste Mal das Doppelte und das und so weiter und wieder das Multiplizieren und so weiter. Ach, sagt er, das ist ja Beleidigung. Ist das wirklich alles, das du dir wünschst? Sagt er, ja, ich wünsche nur, dass du einfach wie so Reiskörnchen und das immer multiplizierst. Und dann sagt er, na, weißt du, das ist zu wenig, aber lass uns nachher reden. Zuerst mal probier's mal. Und weißt du, und der König war zuerst erbost über diesen Brahmanen, aber dann fing er an, auf ersten ein Körnchen, auf dem zweiten zwei Körnchen, auf den nächsten vier Körnchen und auf dann 16 Körnchen und es wurde weiter und weiter und weiter. Und als es dann aufs Feld 64 ankam, weißt du, da musste die ganze Ernte drauf. Verstehst du, wo die ganze Ernte eines ganzen Jahres. Weißt du, wie viel. Ich habe hier diese Schachmathematik, was ihr ausgerechnet habt. 9 Trillionen, 223 Billiarden, 372 Billionen und 36 Milliarden und 664 Millionen, 775.000 und 808 Körner. Das ergibt, wenn man das Gewicht eines Reiskorns nimmt, 580 Milliarden Tonnen Reis. Verstehst du? Wir denken, das ist zu wenig, aber du siehst, wie das Reich Gottes wächst. In kleinen Anfängen. In kleinen Anfängen. Und dann kommen die ganzen Rechenmeister und so weiter von diesem Kaiser, die sagen, Kaiser, Majestät, so viel Getreide haben wir gar nicht im Land, dass wir dem da drauflegen könnten. Diese Menge, verstehst du? Ach, was ist das für so viele? Guck mal, auch der Heiland. Der Heiland muss unser Horizont sprengen. 5 Brot und 2 Fische. Ach, lieber Gott, was ist das für so viele? Und da bleiben noch Körbe übrig und Tausende werden satt. So ist bei Gott. Gott fängt mit kleinen Fünklein, kleinen Lichtschimmern an, mit kleinen Eindrücken, mit kleinen Einblicken. Da siehst du etwas, der Herr zeigt dir beim Bibellesen. Manchmal denkst du, das habe ich schon 10-mal gelesen, jetzt plötzlich geht mir ein Licht auf, so wie bei mir, das Körperliche. In ihm wohnt die Gnade Gottes, die Gottheit, körperlich. Da bin ich hängen geblieben. Körperlich. Dann bekommst du aus diese kleinen Impulse
oder Motive oder Motivationen und Anregungen und du kannst gar nicht machen, gar nicht mehr los. Weißt du, ich weiß nicht, was du machst, aber manchmal bin ich so abends, bei mir geht's schlecht, aber da muss ich irgendwo hinfahren, wo keine Lichter sind. Da sitze ich auf dem Balkon, da sehe ich zuerst einen Stern. Naja, ein Stern, die Venus sehe ich meistens, ein Abendstern. Und dann zu dem kommt noch am Schluss ist der ganze Himmel voller Sterne. Und wir müssen nur anfangen zu gucken, zu sehen. Alles fängt mit einem kleinen Wort, mit einem Reiskörnchen. Und so geht's weiter, diese Kettenreaktion. Es fängt mit einer kleinen Frage an. Oder Anfrage. Adam, wo bist du? Saul, warum verfolgst du mich? Und so weiter. Mit kleinen, einfachen Mitteln beginnt Gott zu arbeiten und zu agieren. Gottes Kraft arbeitet meistens, und jetzt bitte halt dich fest, nicht so wie du denkst. Oh, mit Glanz und Gloria, mit Fanfaren, mit, was weiß ich, mit Pauk. Nein, mit Gegensätzen. Gott arbeitet mit Gegensätzen. Genau mit dem Gegenteil kommt er. So übers Kreuz. So kommt der liebe Gott. Meistens kommt er ungünstig. Unpraktisch. Und meistens wieder mein Erwarten. Aber so habe ich Gott nicht vorgestellt, dass er so zu mir kommt. Gott arbeitet manchmal so regelwidrig. Im Gegenteil, meistens gegen den Sinn, gegen meine Meinung, gegen meine Einstellung, gegen meine Vorstellung. Und er lässt uns zuerst mal in die Blindheit hineingeraten, dass wir blind werden, dass wir nichts mehr sehen, blind werden, so wie Saul von Tarsus. Und dann kommt der Bruder Ananias. Und gut ist, dass er blind war, dass er gar nicht gesehen hat. Der Bruder Ananias, den wollte er vorher verhaften. Das stand auf seiner Liste. Verstehst? Aber da kommt der Bruder, den er verhaften wollte, der kommt und macht ihn sehend. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, der hat mich zu dir gesandt, dass ich deine Augen öffne und dass du dich taufen lässt und. Bevor Gott was in unserem Leben tut, lässt er unsere Ohnmacht und Schwäche spüren. Und dann erst hilft er. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Verstehst du, wir jammern. Und erst wenn du so weinst, als der Elende schrie, hat der Herr geholfen. Rufe mich an in der Not. Er lässt uns zuerst einen Mangel fühlen. Die Leere, alles nur Leerlauf. Lässt uns Unreinheit spüren, unsere Sündhaftigkeit. Und dann reinigt er uns, dann werden wir richtig geduscht und geschrubbt durch die Gnade Gottes. Er lässt uns zuerst unsere Verlorenheit spüren, und dann gibt er uns Hoffnung. Mein Kind, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein, hab keine Angst. Er lässt uns zuerst mal unsere Unheilbarkeit spüren. Da hilft keine Medizin, da hilft kein Gebet, da hilft gar nichts. Verstehst? Da hilft gar nichts. Kannst alles machen, was du willst. Es funktioniert nicht. Aber dann zeigt er, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern es geschieht durch meinen Geist. Und plötzlich, du merkst gar nicht, wie du geheilt wirst. Wenn Gott dich heilt, merkst du gar nicht die Heilung. Du merkst nur, dass mit mir ist was passiert. Ich tick anders. Ich funktioniere anders. Wir leben nicht mehr von dem, was wir spüren und sehen und so weiter. Nein. Ja, was von Gott empfangen, das ist ganz was anderes, so was Merkwürdiges, komisch. Ich brauche das nicht mehr. So wie bei der Zigarette. Also in meinem Kopf ist etwas passiert. Ich brauche das nicht mehr. Komisch. Ich kann das auch nicht mehr. Schaffe ich nicht. Ich will meinen Heiler nicht beleidigen. Er lässt uns, weißt du, spüren, ich will dich heilen, nicht Menschen und nicht die Medizin. Ich muss zum Arzt gehen. Gott heilt entweder mit der linken Hand oder mit der rechten. Die Rechte, die behält den Sieg durch Gebet und Glauben und Gnade. Und die rechte, linke, gibt so ein bisschen Watschen. Verstehst du? Und dann wirst du behandelt, dann muss der Arzt, dann muss die Krankenschwester kommen, dann muss der Psychologe kommen und so weiter. Und dann, so heilt Gott. Aber weißt du, wir gehen nicht zum Arzt. Nein, ich krieche zum Arzt, wenn ich sein muss. Ich werde nicht so stur sein und sagen, nein, ich werde mich nicht operieren lassen, wenn es sein muss. Natürlich werde ich nicht unnötige Dinge in mir vollführen lassen. Ich werde auch nicht unnötig mit mir beten lassen. Verstehst du? Auch das werde ich nicht tun. Erst wenn ich wirklich weiß, das funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr beten. Bitte hilft mir, Geschwister, betet für mich. Ich komme nicht mehr durch. Da werde ich das tun. Und genauso die linke oder die rechte. Gott arbeitet so und so. Weißt du, wann wir gewinnen? Am Ende. Nicht am Anfang. Der Sieg ist am Ende unseres Lebens da und nicht am Anfang. Weißt du, am Anfang sind die Anfänge sehr klein, sehr gering, sehr schwach. Wir leben nicht von dem, was wir sehen, sondern was Gott gerade tut. So ein Körnchen in die Erde legen, so ein Körnchen. Diese blutflüssige Frau stellt sich vor, als sie am Pleite war, als sie kein Geld mehr für die Ärzte hatte. Oh, jetzt, wer kann mich noch heilen? Nur dieser Wunderdoktor, Jesus Christus, da dieser Wanderprediger. Sie hatte kein Geld mehr. Und wir müssen manchmal am Ende kommen, dass wir pleite sind, dass wir niemanden mehr haben. Wer versteht uns? Wer hilft uns? Wer kann uns helfen? Soll ich dir die Wahrheit sagen, was meine persönliche Erfahrung ist? Mein Nullpunkt ist mein Höhepunkt. Mein Nullpunkt. Wenn ich am Ende bin, wenn ich am Bett knie und mir nichts mehr einfällt zum Beten, wenn ich nicht mehr beten kann und beten will, Entschuldigung, aber das passiert auch mir. Und die größten Wunder und Reaktionen Gottes habe ich erlebt, wo ich am Ende war, am Nullpunkt. Mein Nullpunkt ist mein Höhepunkt. Als ich nicht mehr beten konnte und wollte und meinen Dienst quittiert habe, habe ich gesagt, lieber Gott, such dir jemand anders, der predigt. Ich mache das nicht mehr. Verstehst? Denn ich habe ein Problem gehabt und bin mit diesem Problem nicht fertig geworden. Und je mehr ich bete, desto schlimmer wurde es. Verstehst du? Desto mehr hat der Teufel mir gezeigt, ja, siehste, wo ist jetzt dein Gott? Wo ist er jetzt? Ja, du schreist und brüllst und machst und tust, fastest und betest und kein Wunder. Da steht schon der Handwerker und will sein Geld haben. Damals waren 4.000 D-Mark, die mir der Vermieter nicht gezahlt hat und so weiter. Die Kaution, verstehst du? Und das hat mich fertig gemacht. Aber das war einkalkuliert für die neue Küche in der neuen Wohnung. Und es steht da, Herr Matthäus, wann wollen Sie endlich bezahlen? Dann gehe ich zur Bank und die Bank sagt, Sie sind nicht kreditwürdig. Kennst du sowas, was es ist? Als Pastor bist du kein Millionär. Ja, und dann stehst du da, lieber Gott, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann höre ich auf, die ganze Religion, höre ich damit auf. Dann habe ich meinen Vorsteher angerufen und habe gesagt, schick irgendjemand anders zum Predigen, ich mache das jetzt, ich brauche meine Auszeit. Und ich habe mir diese Auszeit genommen, aber natürlich war es so neugierig. Ich wohnte hier oben und guckte, wer kommt heute zum Predigen. Verstehst du? Mein Herz war dabei, ich war in der Gemeinde. Aber ich habe mit Gott gerungen. Mein Nullpunkt war mein Höhepunkt. Und dann irgendwie alles ging vorbei und im Leben geht alles vorbei. Glaub mir das, im Leben geht alles vorbei. Und habe mich wieder gefasst, habe dann angerufen, meinen Vorsteher und gesagt, du, jetzt kann ich wieder predigen. Jetzt habe ich Boden unter die Füße. Und das war so. Dann kriege ich, als ich da fertig war, er kriegt Post aus Barbados, Westindien, das ist in der Karibik, 15.000 Kilometer weg, an mich adressiert ein Brief, aber der wusste nicht, wo ich bin. Dann schreibt mir dieser Bibelschullehrer, ehemaliger Bibelschullehrer von uns, dann schreibt er, liebe Heide, liebe Johannes, wie geht es euch? Wir mussten von dann bis dann für euch beten und fasten. Und ich gucke, die mussten für uns beten und fasten. Und das war exakt die Zeit, der Tag sogar, und fast sogar die Stunde, wo wir nicht mehr beten konnten und wollten. Und so lang, und dann, bis wir wieder Boden unter die Füße hatten, ja, wir mussten für euch beten und fasten. 15.000 Kilometer weg. Ist das nicht fantastisch? Das ist, wie, wenn du erlebst, Gott ist treu. Gott liebt einen, Gott gibt einen nicht auf. Du kannst Gott aufgeben, aber er gibt dich nicht auf. Halleluja. So. Aber er arbeitet immer durch Gegensätze. These, Antithese, Synthese. Das ist diese Trinität Gottes, wie Gott arbeitet. Es passiert meistens sehr viel, wenn nichts passiert. Du glaubst gar nicht. Aber so war es bei uns. So war es in meinem Leben. Als nichts passierte, da passierte unheimlich viel. Wenn der Busch brennt und brennt und brennt und brennt und der verbrennt nicht, da muss was dahinter sein. Das ist es, wie Gott arbeitet. Gott führt uns mit Abnormalitäten, mit Abweichungen, auf Umwege, was weiß ich wie, auch immer, auf Irrwege sogar, auf Zweifel. Ich bin erst richtig zum Glauben gekommen durch Zweifel. Je mehr ich gezweifelt habe, desto besser konnte ich glauben plötzlich einmal. Und ich möchte heute wirklich sagen, ich mache hinter allem, was ich lese, was ich höre, was die Leute mir erzählen, Fragezeichen. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich Gottes Wort? Ist das wirklich vom Herrn? Ist das vom Heiligen Geist? Und dann finde ich schon raus. Gott erlaubt, dass wir zuerst einmal in die andere Richtung gehen. So wie Jona nach Tarsis. Oh, Spanien ist fantastisch. Spanien. Und dann holt der liebe Gott mittendrin ihn ab nach Spanien. Zuerst verloren, dann sind wir wieder gefunden, so wie der verlorene Sohn. Zuerst gehen wir verloren und dann, ich will nur Tagelöhner bei meinem Papa sein. Ich will nicht mehr sein Sohn werden. Weißt du, zuerst werden wir arm, zuerst werden wir schwach, zuerst werden wir krank und dann werden wir gesund. Zuerst werden wir arm, dann werden wir reich. Zuerst werden wir klein und klein und kleiner und dann werden wir erhoben. Zuerst werden wir nichts und dann haben wir alles, was wir brauchen. Gott führt uns. Gott führt uns. Anders, als wir gewohnt sind. Von der Schule. Weißt, Gott führt uns anders als gewöhnlich. Zuerst macht er uns rebellisch. Voller Widerstand und was weiß ich. Und dann macht er uns so gefügig und so gehorsam. Herr, ich mache alles, was du sagst. Verstehst du? Ja? Zuerst liegen wir falsch und dann werden wir wieder richtig gebracht. Zuerst ist das steinerne Herz da und das steinerne Herz nimmt er raus und gibt uns ein fleischendes Herz. Zuerst ist mal dieser böse Geist und dann kriegen wir einen neuen Geist zuerst. Aber zuerst ist das Negative da. Bevor Gott was Neues schafft, ist zuerst mal das Negative da. Wir sollen Gott einfach blind gehorchen und sagen einfach, du machst es schon richtig. Herr, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und meine Wege sind nicht deine Wege. Du bist anders. Und Gott ist anders und Gott bleibt anders. Und Gott wird sich nicht uns anpassen, sondern ich darf und kann und muss sich ihm anpassen. Er führt uns anders. Und ich soll Gott nachfolgen. Das habe ich gelernt und das tue ich. Das klappt nicht immer. Muss ich ehrlich sagen, das klappt nicht immer. Aber ich tue das, versuche es. Ich versuche, Gott wohlgefällig zu leben. Und weißt du, ohne viel zu fragen, Herr, warum, wieso, weshalb. Weißt du, einfach blind Gott zu gehorchen. Ohne, dass ich verstehe. Ohne, dass ich durchschaue die Sache. Ohne, dass ich erkläre. Ohne, dass ich von Gott einen Kommentar bekomme zu diesem Thema. Einfach, ich glaube, Herr, du weißt es. Mein Gott macht keinen Fehler. Mein Gott lügt nicht. Ganz besonders bei Schicksalsschlägen. Weißt du, je schlimmer das wird, desto mehr schaue ich auf Gott, ohne zu verzweifeln und durchzudrehen und Kopf zu verlieren. Ganz besonders bei schweren Führungen und so weiter. Einfach auf Gott schauen. Ja, was hast du vor? Ja, muss mir nicht sagen, ich will das auch gar nicht wissen. Verstehst du, das ist nämlich im Glauben, Gott zu folgen. Du musst mir nicht mit deinem Staatssekretär oder Staatsminister kommen und mir alles erklären, wie das läuft. Nein, du bist verborgen. Und so weiter. Ich bin blind, ich werde sehend werden. Ich weiß, im richtigen Augenblick wird Gott mir Licht schenken. Im richtigen Augenblick werde ich erkennen und spätestens hernach wirst du das alles erfahren. Vielleicht siehst du das im Augenblick nicht. Moses wollte auch die Herrlichkeit Gottes sehen. Oh Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und weißt du, was der Gott gesagt hat? Stell dich in die Spalte hier, in diesem Felsriff und ich werde vorbeigehen. Und du wirst mich sehen. Und er sah Gott beim Vorbeigehen, als Gott durchgegangen ist, das, Mensch, das sind Gottes Spuren. Verstehst? Das sind Gottes Spuren. Erst im Nachhinein sah, hier ist Gott mit seiner Herrlichkeit durchgegangen. Erst wenn du ins gelobte Land kommst, da siehst du, was hat der Herr alles gemacht? Wie hat er mein Leben geführt und geleitet? So wie der Michelangelo, als er da so diesen Steinklotz bekommen hat er von den Medicis und er sollte da was machen oder können sie das gebrauchen. Da hat sich jemand an diesem Steinblock sich vergriffen und verschandelt. Können sie da was machen? Und dann nimmt Michelangelo diesen Steinblock und der meißelt und arbeitet als Bildhauer. Und dann ist es fertig und dann wurde es enthüllt. Dann standen die Leute und dann haben sie gegafft, Mund nicht mehr zugekriegt, Augen nicht mehr zugekriegt. Was hat er aus dem vermurksten Steinblock gemacht? Weißt du, und wir werden alle miteinander staunen, meine Lieben. Was hat Gott aus meinem, deinem, unserem vermurksten Leben gemacht? Alles kaputt. alles verschandelt, da hat der Lehrer probiert, da haben die Eltern probiert, da haben der Pastor probiert, da haben alle probiert und an einem rum experimentiert, das Internet und was weiß ich, die Medien, die Politiker. Und was hat er aus diesem vermurksten und vermarksten Kerl gemacht? Halleluja, Lob und Dank. Durch den Glauben, sehend werden. Wir sollten Gott ohne irgendwelche Argumentationen folgen, ohne Beweise. Herr, beweis dich, zeig mir. Nein, einfach blind, ohne Beweise. Gott folgen, ohne warum und wenn. Ohne Widerspruch, aber bitte nicht bei mir. Denk an Hiob. Hiob hat seine Leidenszeit war etwa 9 Monate. Und in diesen 9 bis 18 Monate hat er so viel Elend durchgemacht. Er hat sich gefragt, warum, wieso und weshalb. Aber weißt du, er hat nicht gefragt, nicht groß diskutiert. Herr, dein Wille geschehe. Das ist der Weg, wie wir im Willen Gottes geraten. Blinder Gehorsam ist, sich einfach Gott zu unterstellen, sich Gott unterzuordnen. Demütig zu sein, dein Wille geschehe, Herr. Und dann wirst du plötzlich sehend. Du siehst, der Herr geht durch. Gehorsam ist Gott einfach zuzustimmen, auch wenn das vielleicht für einen Konsequenzen hat, dass man verfolgt wird, dass man ausgeschlossen wird, dass man verachtet wird, dass man geschmäht wird. Ja, du vom Klimperlis-Verein, verstehst du? Oder von, was weiß ich, von wo. Weißt, da musst du gar nicht so viel denken. Wir denken manchmal viel zu viel, ihr Lieben. Der Gehorsam einfach, das heilt unsere Seele. Du gehorchst Gott, ohne zu fragen. Da wird deine Seele geheilt, dann wird als nächstes dein Geist geheilt und dann wird auch dein Körper automatisch, unwillkürlich auch dein Körper geheilt. Aber die Heilung fängt zuerst mal in der Seele an. Derjenige, der durch Jesus geheilt wird und werden möchte, muss zuerst einmal von Jesus beherrscht werden. Einfach, er muss der Herr sein. Erst wenn du durch den Heiligen Geist sagen kannst, Jesus ist mein Herr, dann beginnt die Heilung, diese ganze Prozedur. Weißt du, Gott kann dich nur heilen, wenn die Zuleitung da ist. Wenn der Strom zu dir kommt. Verstehst du, die Energie Gottes. Du musst erst ein Kanal gelegt werden, eine Verbindung hergestellt werden. Es braucht einen Weg, wie Gott zu dir kommt. Und das passiert nur, wenn der Herr dein Herr ist. Wenn der Herr das letzte Wort hat in deinem Leben. Und dazu benutzt Gott meistens ungewöhnliche Wege. Bitte, Geschwister, versteht mich richtig. Ich habe das in den letzten 50 Jahren lernen müssen als Prediger. Er benutzt ungewöhnliche Methoden. Der Herr benutzt ungewöhnliche Menschen. Ich habe viel gelernt, nicht durch die Pfarrer, Prediger, Pastoren, sondern durch Penner. Verstehst du, durch Menschen, die eigentlich nichts sind. Verstehst du? Abschaum. Aber diese Menschen haben mir Gott gezeigt, wie Gott ist. Ja, die Liebe Gottes. Meistens arbeitet Gott durch ungewöhnliche Umstände, durch ungewöhnliche Situationen. Da klappt es nicht, funktioniert nicht, schmeißt alles hin, will es weglaufen. Aber er hält dich. Er hält dich. Wir finden Gott nicht auf dem gewöhnlichen, schönen Weg auf der Hauptstraße, Ollenhauer Straße 15 da. Nee, wir finden Gott auf krumme Wege, auf krumme Linien. Gott kommt immer durch die Hintertür, wenn er zu uns kommt. Der gewöhnliche Weg ist für Gott nicht gangbar. Weißt du, da lauert der Teufel. Der wartet, bis Gott hier durchkommt, bis er dich berührt, bis er dich segnet. Aber wenn Gott auf einen ungewöhnlichen Weg zu dir kommt, da war er gar nicht gefasst. Verstehst? Gott umgeht den Feind, den Teufel, das Böse. Auf dem gewöhnlichen Weg wird der Teufel dich zu Fall bringen. Da wartet er nur, bis du da vorbeigehst, bis du da Gott erlebst und so weiter. Nein, etwas ganz Komisches passiert manchmal in deinem Leben. Gott kommt durch die Wüste zu dir. In der Wüste begegnest du dem Herrn, da, wo nichts los ist. Da begegnet Gott plötzlich in der Stille. Gottes Segnungen erreichen uns immer wieder auf den ungewöhnlichsten Wegen, durch die ungewöhnlichsten Kanäle, durch die sinnlosesten Akte. So kommt Gott zu uns. Etwas sinnlos? Warum muss ich das tun? Gott begegnet uns, indem wir Dinge tun, die total sinnlos sind. Unnötig. Die zweite Meile, die du gar nicht gehen willst und musst, bist gar nicht verpflichtet. Aber gerade der Segen liegt auf der zweiten Meile. Du sagst, das ist Schwachsinn. doch, Gott kommt durch ungewöhnliche Dinge. Das, was in der Welt Torheit ist, das ist bei Gott Klugheit. Was bei Gott Torheit ist. Und jetzt komme ich zurück zu dieser Geschichte mit dem Blindgeborenen, Johannes 9, Vers 1 bis Vers 7. Ganz nachlesen zu Hause in aller Ruhe. Da heißt es, und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind geboren, von Geburt blind, und seine Jünger fragten ihn, Meister, Rabbi, wer hat hier gesündigt? Und du siehst, wie die Leute so sind, so dumm und doof. Wer hat hier gesündigt? Wer hat hier was falsch gemacht? Wer? Er, seine Eltern oder wer denn? Die Gesellschaft? Und Jesus antwortete, weder dieser hat hier gesündigt, noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar werden. Verstehst du, wer hat hier gesündigt? Die Werke Gottes müssen offenbar werden, dass Gott das Unmöglichste machen kann. Und Jesus sagt dir, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt bald die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Solange ich hier in dieser Welt bin, ich bin das Licht dieser Welt. Und als er das gesagt hatte, spuckte auf den Boden. Oh, der Heiland kann spucken. Der spuckt. Und wahrscheinlich ist es nicht das erste Mal gewesen. Spuckte er auf den Boden und machte einen Brei und schmierte dem über die Augen. Und da wird gedacht, oh, das ist diese Salbe, oh, diese Creme, das ist ein Balsam. Aber der wusste nicht, dass es Straßendreck war und dass es Spucke war. Und sogar noch göttliche Spucke. Ja, und hier, die Bibel schreibt weiter. Und er bereitete einen Kot, weißt du, was es ist? Scheiße, Entschuldigung. Ein Kot bereitete er ihr und er schmierte um die Augen, wie eine Augensalbe, steht hier in meinem Text. Und er sprach zu ihm, und jetzt pass auf, geh hin und wasche dich am Teich Siloah, verdolmetscht Gesandt oder Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend zurück. Verrückt. Weißt du, er kam sehend zurück. Blind ging er hin und sehend kam er zurück. Jesus, der Sohn Gottes, hat diese Salbe angerichtet. Probier du nicht das, oder verstehst du, und lass dir auch niemandem sonst so eine Salbe die zubereiten. Nicht, dass jemand das auf einen dummen Gedanken kommt. Manchmal hören die Leute Predigten und kriegen einen falschen Hals. Und dann denken, das muss die Salbe sein. Die wunderbare Salbe. Und dann rühren sie vom Straßendreck, verstehst du, und dann schmieren sie auf die Augen. Nein, das ist Unsinn. Gott hat dir ein Zeichen gesetzt. So. Und du solltest den Weg Gottes gehen und Gottes Methode beachten, wie Gott heilt. Hier wollte Jesus zeigen, so werden Menschen geheilt. So wird Menschen geholfen mit dem Straßendreck und Spucke. So, ganz einfach. Gott benutzt Dinge, die sonst nicht helfen und helfen würden. Er benutzt Dinge, die niemand nützen und die einem nichts bringen. Gott benutzt sinnlose Sachen. Hört mir gut zu. Gott benutzt wertloses Material, um seine Werke zu vollenden. Ein Straßendreck hier. Weißt du, das ist sogar gefährlich, wenn du so Straßendreck da über deine Augen schmierst. Dann kannst du erst recht blind werden und eine Infektion bekommen, selbst wenn es vom Heiland ist. In aller Liebe. So, die Sache kann sich noch verschlimmern. Doch wenn es von Gott kommt und wenn es der Herr Jesus so macht, verstehst, und wenn der Herr dich so führt und leitet, dann nimmst du es aus seiner Hand. Und dann kriegst du, bitte entschuldigt, aber das ist mein Gedanke, eine göttliche Infektion. Eine göttliche Infektion. Plötzlich sagst du, was ist mit mir los? Meine Pupillen sind wieder drin. Oh, ich sehe. Gott benutzt das Gewöhnliche für Ungewöhnliches. Das macht der liebe Gott. Und wir müssen wissen, Gott ist unbegrenzt. Er demonstriert hier seine Macht. Er ist an nichts gebunden, an keine Gesetze und keine Regeln. Er lässt sich auch nicht an irgendetwas binden. Er macht es, wie er es will. Das ist Gott. Und Jesus benutzt hier wertloses Material, um einem Menschen die Augen zu öffnen. Jetzt hör mir gut zu. Viele Augen werden gehalten, sind geblendet vom Teufel. Und weißt du, diese Augen sind krank und schwach und zerstört durch den Dreck dieser Welt. Und der Herr nimmt diesen Dreck dieser Welt und macht den Menschen sehend. Weißt du, der Herr will sehend machen, dass sie diesen ganzen Stress nicht brauchen, die Krankheit nicht brauchen, den Ärger nicht brauchen. Gott muss uns immer wieder mal so einen Brei anrühren und über die Augen schmieren.
Es muss manchmal passieren. Pass auf, was ich sage, wenn du verstehst, ist gut. Gott geht immer seinen eigenen Weg, wenn er uns helfen will. Er hat seine eigene Methode. Er hilft uns, wie er es will, dass uns geholfen wird. Und dann ist es uns auch geholfen. Gott lässt sich nicht in irgendeine Box sich einsperren. So muss der Herr tun. Er macht genau ganz anders. Weißt du, er rührt den Brei an und beschmiert es. Und dann heißt es, geh und wasch dir diesen Dreck ab. Wasch dir diesen Dreck ab. Und wir wollen zuschauen, was da passiert, verstehst du? Wir wollen zuschauen. Und du siehst, als er sich aufgewaschen hat, er ist noch nicht sehend geworden. Und erst als er wieder zu Jesus kam, oder auf dem Weg von diesem Teich Siloa bis zu Jesus, da wurde er sehend, nachdem er das getan, was er aufgetragen bekommen hat. Gut, dass wir nicht immer wissen, was diese Augensalbe vorher war und wie sie zustande kam. Diese eklige Masse, wo sie herkommt, wie sie entstanden ist. Gut, dass wir nicht wissen. Der Blindgeborene vertraute, das ist eine gute Medizin. Das ist eine gute Medizin. Und genau, Geschwister, wir sollten die Trübsal annehmen, die Schwierigkeit annehmen, die Anfechtung annehmen, diese eklige Salbe annehmen und sagen, das ist eine ganz tolle Medizin. Aber Herr, das schmeckt mir nicht. Das bekommt mir nicht. Gott benutzt sehr einfache Dinge, um uns sehend zu machen, um uns normal zu machen, um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Die göttliche Salbung ist manchmal eine ganz komische Salbung. Die göttliche Salbung ist manchmal eine sehr komische Salbung. Und dann sagt der Herr, geh und wasche dich am Teich Siloa. Wasche dich. Verdreckt muss er zum Teich Siloa gehen. Und dieser Befehl hat eine ganz große Tragweite in seinem Leben plötzlich. Plötzlich da geschieht eine Revolution bei den Eltern, bei den Pharisäern, bei den Blindgeborenen. Oder wir sind alle ergriffen und beteiligt und irgendwie, da scheiden sich die Geister. Der eine wird sehend und der andere werden blind. Eine tiefe Bedeutung. Und das Erste, was passierte, der Blindgeborene musste sich das alles gefallen lassen. Mach du, Herr, wie du das willst. Und Jesus hat sich diesem Blindgeborenen nicht vorgestellt. Ich bin Jesus, der Sohn des allmächtigen Gottes. Glaube an mich und glaube an den Heiligen Geist und der heilige christliche Kirche und was weiß ich. Nix. Nix von diesem Ganzen. Hat er nicht vorgestellt. Der Mann kannte Jesus nicht einmal. Der wusste gar nicht, wer das ist. Weißt du, wir denken manchmal, wir müssen Jesus unbedingt so kennen. J-E-S-U-S. Nee. Er wusste gar nicht, mit wem er da zu tun hat. Er hat nicht einmal gefragt, wer bist du, Herr Doktor? Können Sie auch was? Jesus hatte ihn selbst zum Teich geschickt. Und der Blinde gehorcht, willig, ist gehorsam. Er geht hin, wäscht sich, tut, was ihm gesagt wird. Und Geschwister, genau das ist so, werden wir geheilt, so wird uns geholfen. Tu das, was der Geist dir sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde, den Gläubigen zu sagen hat. Nicht der Pastor, der Geist Gottes. Der Pastor ist nur so ein Sprachrohr. Aber der Geist Gottes, er testet seinen Gehorsam, der Herr Jesus. Ist er bereit? Und Gott gibt uns erst etwas, wenn wir bereit sind, das zu tun, was er sagt. Geh hin und reinige dich dort, wo Jesus dich hinschickt, nicht woanders. Ja, ich möchte am Brunnen hier vielleicht. Nein, geh hin und reinige und putze deine Augen und wasche deine Augen ab am Teich Siloa. Gerade dort, wo du gar nicht vielleicht willst, das ein bisschen weit weg ist oder was auch immer ist. Woanders wirst du nicht geheilt, wirst du nicht sehen, wirst weiter blind bleiben. Aber er kam sehend zurück, Halleluja, preis dem Herrn. Als er sich gewaschen hatte, sein Gehorsam hat viele Fragen aufgeworfen. Manchmal hat er sogar einigen die Antwort gegeben. Während der Mann selbst sehend wurde, wurden die Pharisäer blind. Was? Der Blindgeborene hat hier sehen gelernt. Andere, die Pharisäer, die wurden verstockter. Ja, wenn der wüsste, was das für ein Mensch ist, das ist ja Sünde, der Herr heilt ja nicht. Also, der ist gar nicht, der bildet sich nur was ein, dieser Herr Jesus Christus. Die Pharisäer rätseln weiter, sie regen sich weiter auf über die Heilung des Blinden. Warum? Warum gibt es das Leiden? Wer hat hier gesündigt, fragen die Jünger.
Wer ist hier schuld? Und Jesu Antwort war sehr rätselhaft. Frag nicht so viel. An ihm soll das Wirken Gottes offenbar werden, die Herrlichkeit Gottes. Da soll ja die Größe Gottes sichtbar werden. Auf dem Rückweg wird er geheilt, von Gott gesegnet, von Gott berührt. Und er kommt zurück als Sehender. Zum ersten Mal sieht er die Leute um ihn herum. Kam zurück. Und dann siehst du, und vielleicht sieht er jetzt zum ersten Mal in seinem Leben, was er verpasst hat, was er versäumt hat, was ihm erspart geblieben ist. Das ist doch so vieles. Und wer ihm wirklich geholfen hat. Wenn du etwas von Gott willst, musst du zuerst aufhören, auf die Pharisäer zu hören. Hör doch auf die religiösen Typen, auf ihre Kommentare große Rücksicht zu nehmen. Was sagen die? Die haben sowieso keine Meinung. Aber der Ex-Blinde, verstehst du, der geheilte Blinde, du bist ganz in Sünde geboren, was willst du uns noch lehren? Verstehst du? Die nehmen ihn gar nicht mehr voll für ernst. Sie sagen, Knallart, du hast keine Ahnung. Zu dir spricht Gott nicht. Zu dir offenbart er sich nicht. Mit dir will er gar nichts zu tun haben. Komm, Schnauze halten. So reden die zu ihm. Weißt du, und hier erfährst du, wenn Jesus ein Wunder an dir getan hat, hier erfährst du die ganze Gemeinheit der Frommen, der Religiösen. Was willst denn du? Verstehst du? Du? Nee, auch auf diese Art, durch den Mann. Ist er selber krank und er heilt noch Kranke? Selbst im Rollstuhl und er heilt noch Leute, die im Rollstuhl sind? Verstehst du? Verrückt! Kann der das überhaupt? Ist das möglich? Jesus nimmt diesen Blindgeborenen im Schutz. Hier hat niemand gesündigt, sondern Gott will seine Werke offenbaren. Er hat seine Augen nicht ohne irgendwelchen Grund verloren. Gott will etwas an ihm tun. Und Gott ist mit ihm und das ist noch nicht fertig. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Werke zu vollenden, die noch fehlen. Und auch bei uns ist der Herr noch aktiv, um Werke zu vollenden, die noch fehlen. Gottes Werke, du bist nicht vollendet. Deine Seele braucht jetzt Berührung Gottes, Salbung Gottes, Segnung Gottes. Ich muss die Werke tun, dessen, der mich gesandt hat. Alles in deinem Leben hat einen Zweck, einen Sinn. Und deshalb läuft so vieles nicht normal bei dir. Du wirst gekündigt, rausgeschmissen, verlierst die Arbeitsstelle, ach, was weiß ich alles. Es läuft nicht normal. Da denkst du, du wärst ein Verbrecher. Was habe ich falsch gemacht, lieber Gott? Nix. Gott will seine Herrlichkeit in deinem Leben offenbaren. Da wirst du krank, bist bald beim Krepieren. Entschuldigung, aber so schlimm sieht es manchmal aus. Und dann öffnet der Herr dir die Augen. Und dann kommen die ganzen Ahnungslosen. Weißt du, ja, du bist in Sünde geboren, du hast keine Ahnung. Die Augen wurden gehalten, den einen, und der andere hat sein Augenlicht wiederbekommen. Der Blindgeborene, als er zurückkam, hat er ganz klar gesehen, das ist dieser komische Jesus, aber das ist, ich weiß nicht, wer der ist, aber ich weiß, was er gemacht hat. Er hat mich sehen gemacht. Hör auf mit frommen Diskussionen. Sie heilen niemand, sie machen niemand sehend, sie geben keinem Menschen Kraft. Weißt du, hör doch auf diese ganzen religiösen Diskussionen. Wieso, weshalb, warum? Die Pharisäer sind ja alles nur Nörgler. Die haben bisher nichts Gutes dem Mann gesagt. Und je länger du dich mit diesen Pharisäern abgibst, desto mehr bezweifeln sie deine Heilung, stellen dich in Frage. Und Gott in Frage und was weiß ich alles. Wenn du in solchen Pharisäerumgebungen bleibst und so weiter, wirst du deine Heilung verlieren. Deshalb musst du so schnell wie möglich solche Zirkel verlassen. Diese ganzen Frommen, das ist nicht möglich. Du wirst in ihrer Gesellschaft nicht sehen bleiben. Und jetzt, was sagst du von ihm, der dir die Augen aufgetan hat? Und ich bin begeistert. Der Mann ist so mutig. Der Mann ist so tapfer. Dieser Blindgeborene, dieser Wiedersehengeborene. Er geht vor diese Pharisäer nicht in die Knie, kapituliert vor ihnen nicht, schmeichelt ihnen nicht. Ach, Brüder, nein. Lässt sich auch nicht erpressen oder sich einschüchtern. Er sagt, er ist für mich ein Prophet. Und dann lässt sich die Pharisäer abblitzen. Er ist ein Prophet für mich. Und dann die frommen Pharisäer geben ihm keine Ruhe und so weiter und sind sture Böcke. Ja. Und Eltern, was meint ihr von dem Blindgeborenen? Was meint ihr? Ja, wir haben auch nichts und versuchen, diese unter Druck zu setzen. Weißt du, wenn der Teufel nicht und die Pharisäer nicht dich zermürben können, versuchen sie deine Eltern, deine Familie, deine nächste Umgebung fix und fertig zu machen. Ach, frag ihn selber, er ist alt genug. Ich finde es ganz toll. Fragt ihn selber, der ist alt genug. Müsst mich nicht fragen. Ich sag euch, die kleinen Leute, die einfachen Leute sind vernünftiger als die Supertheologen. In aller Liebe. Die einfachen Menschen haben mehr Gotteserkenntnis. Die Oma hat mehr Gotteserkenntnis als das welcher Theologe von Tübingen oder von Freiburg. Dieser kleine Mann. Und jetzt versuchen sie, die Eltern fertig zu machen. Ja, er ist unser Sohn. Ja, er ist blind geboren. Weiter können wir nichts sagen. Fragt ihn selber. Er ist ja mündig, volljährig. Fragt ihn selber. Weißt du, so versucht der Teufel, dir die Heilung zu stehlen. Wenn er nicht dir die Heilung wegnehmen kann, versucht er auf Umwege über deine Familie. Ja, fühlst du dich schon besser? Sind die Schmerzen schon weg? Bist du schon wieder auf dem Damm? Und dann fragen sie noch einmal, dieser Mann ist ein Sünder, wisst, kapierst du das nicht, merkt ihr das nicht? Dann sagt er wieder unerschrocken weiter, ob er Sünder ist oder nicht, das ist nicht meine Sache, ich beurteile es auch nicht. Was ich weiß, ist, dass ich blind war und bin jetzt sehend geworden. Verstehst? Das ist das Argument. Und das ist, was wir brauchen, dass wir etwas erlebt haben, das uns kein Tod und kein Teufel nehmen kann. Der Geheilte sagt, das habe ich euch schon wiederholt gesagt, und so weiter. Ja, wenn ihr wissen wollt, fragt ihn doch selber, ob er ein Sünder ist oder nicht. Ja, willst du uns bekehren? Verstehst du? Da kommen die gleich. Willst du uns bekehren? Warum interessiert euch so sehr für diesen Mann? Möchtet ihr auch etwas seine Jünger werden? Martin Luther hier. Ich sage euch eines. Der blinde Glaube ist unschlagbar. Der blinde Glaube ist unschlagbar. Und ja, da geht nicht in den Knie, dieser einfache Mann sagt, ja, ich weiß, der Herr hat mich angerührt. Und da kannst du erzählen denen und so weiter, keine Waffe schlägt ihn. Frag ihn selber. Und der Geheilte sagt, das ist ein Wunder geschehen, das Gott hier gemacht hat von Ewigkeit her. Er ist ein Wundertäter für mich. Und er weiß nicht einmal, wie er heißt, dieser Jesus von Nazareth. Wie jämmerlich ist doch die ganze religiöse Schulweisheit, die ganzen etablierten Religionen beschämen. Dieser einfache blinde Junge weiß mehr als die Studierten. Gott lässt den gehorsamen Glauben nicht in Stich. Der wird sehend und er bleibt sehend. Und wenn er nicht gestorben wäre, würde er heute noch sehend sein. Halleluja. Das ist Gott. Desto inniger wurde seine Beziehung zu Jesus, je mehr Widerspruch und Widerstand und Kritik da war, desto besser glaubte und vertraute. Seine Blindheit verschaffte Zugang zu Jesus. Plötzlich steht er auf einer ganz anderen Ebene, neues Denken, neues Glauben, neue geistliche Erfahrungen. Bleibe kindlich. Lass dir diesen kindlichen Glauben nicht nehmen. Der Herr hilft, der Herr heilt. Der Herr segnet, der Herr ist treu, der Herr macht sehend. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist A und O. Amen. Für alle Ewigkeit. Und es bleibt so, wie es du gesagt hast. Deine Worte erfüllen sich. Herr, und du machst uns sehend. Du machst uns gläubig. Du machst uns, Herr, freudig und glücklich, dass wir unsere Straße ziehen und uns nicht aufhalten. Herr, erlöse uns nicht nur von dem Bösen, vom Teufel, sondern erlöse meine Geschwister, meine Freunde, auch jetzt im Internet, wo sie die Predigt hören, erlöse sich von allen religiösen Menschen, die einfach einen Glauben zerreden wollen durch ihre Kommentare und Beiwerke, Herr. Oh, du bist es, Herr, der die Menschen gläubig macht und sehend macht und in die Tiefe führt und in die Höhe bringt und in die Weite und in die Breite. Herr, ich danke dir. Du bist es, der das Wollen schenkt und auch das Vollbringen gibt. Herr, und alles, was in unserem Leben geschieht, ist zur Verherrlichung Gottes. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit und auf Ewigkeit, auf Vollendung. Danke, Jesus. Amen.